Glaubst du, dass Deutschland offiziell am Krieg beteiligt wäre, falls die nächste Bundesregierung unter Merz sich dazu entscheiden sollte, die Taurus-Flugkörper zu liefern?
Also ich bin kein Jurist und kein Völkerrechtler, aber was ich weiß, ist, dass es völkerrechtlich, dass man da nicht gleich eine Kriegspartei wird, wenn man einem angegriffenen Land Waffen zur Selbstverteidigung schickt.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Nachdem der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky das Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump vorzeitig beendet hat, wollen wir uns die neuesten Entwicklungen in der Ukraine-Politik anschauen. Außerdem, was hat das mit Deutschland zu tun? Und wie könnte die nächste Bundesregierung handeln? Dafür haben wir Dr. Eduard Klein zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Klein.
Schönen guten Tag.
Herr Klein, du arbeitest an der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität in Bremen. Wozu genau forschst du in deinem Arbeitsbereich?
Ich bin hier der Redakteur der Ukraine-Analysen und das ist eine Art Fachzeitschrift, die sich aber auch an die Öffentlichkeit richtet. Und wir berichten im Grunde seit ja, 20 Jahren über die politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Entwicklungen in der Ukraine.
Bevor wir thematisch einsteigen, kannst du uns kurz die Ursache für den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland erklären?
Der Krieg, der jetzt seit 3 Jahren andauert, begann ja im Grunde schon viel früher, nämlich nach den sogenannten Euromaidan-Protesten in der Ukraine, als sich die Ukrainerinnen und Ukrainer im Grunde dafür entschieden haben, näher an Europa ranzurücken, was damals der russische Präsident Putin im Grunde vereiteln wollte. Er hat dann die Krim annektiert, die Ostukraine bereits faktisch besetzt und hatte versucht, das Ganze politisch weiterhin zu klären, also politisch wieder die Ukraine näher ranzurücken an Russland. Und als er denn gesehen hatte, dass das nicht funktioniert, war im Grunde aus seiner Sicht der nächste logische Schritt die ja, vollumfängliche Invasion der Ukraine, um sie eben wieder unter russische Kontrolle zu bringen.
Also diese Besetzung von ukrainischem Gebiet hat letztendlich das alles ins Rollen gebracht.
Ja, und also ich denke, Putin geht es dabei nicht unbedingt um die Besetzung ukrainischen Gebietes, denn
Ja.
Russland ist das größte Land der Erde. Sie haben mehr als genug Landmasse und Ressourcen und alles. Es geht wirklich darum, die Ukraine unter Kontrolle zu bringen und als Land, als Nation ja zu kontrollieren, wenn das nicht geht, eben auch zu vernichten zur Not.
Und derzeit gelten die USA als die finanziellen und die militärischen Hauptunterstützer der Ukraine. Und erst gestern hat der US-amerikanische Präsident verkündet, dass die militärische Unterstützung jetzt ausgesetzt wird. Wäre die Ukraine überhaupt noch in der Lage, sich zu verteidigen ohne die Hilfe der USA?
Also im Grunde muss man sagen, dass das natürlich schon eine sehr starke Abkehr ist von der Politik, die die USA bisher gemacht hatten. Und es wird die Ukraine natürlich auch hart treffen. Das haben wir schon vor ungefähr einem Jahr gesehen, als Trump damals noch nicht als Präsident, aber dafür gesorgt hat, dass Munitionslieferungen an die Ukraine aus den USA gestoppt werden. Da ging es der Ukraine militärisch wirklich auch nicht so gut. Ich würde sagen, die Situation jetzt ist vielleicht ein bisschen besser, auch wenn es natürlich alles andere als gut ist. Es ist so, dass ungefähr ein Fünftel der Waffen, die aktuell an der Front eingesetzt werden, aus den USA kommen. Es ist jetzt also nicht unbedingt der Großteil, was aber wichtiger ist als die Quantität, also die Zahl der Waffen, ist die Qualität. Denn die Amerikaner liefern Waffensysteme, die nicht so einfach ersetzt werden können. Jetzt gerade wirklich sprichwörtlich vor einer halben Stunde kam denn die Meldung, dass die USA zum Beispiel die Geheimdienstdaten nicht mehr mit der Ukraine vorläufig teilen werden, also Satellitendaten, Geheimdienstdaten. Das macht die Ukraine ein Stück weit blind bei der Aufklärung. Im Moment greift die Ukraine viele Ziele tief im Inneren Russlands an, militärische Ziele wie Munitionslager, Waffendepots, Ölraffinerien. Die Daten bekommen sie aber häufig von den USA. Wenn das wegfällt, können sie das nicht mehr so gut machen. Ein weiteres Problem ist vor allem die Luftabwehr. Und das würde gerade auch nicht nur für die Armee, sondern auch für die ukrainische Bevölkerung wieder große Probleme bedeuten, denn Russland greift nach wie vor jeden Tag, jede Nacht die gesamte Ukraine mit Drohnen, mit Raketen an. Und Zum Beispiel die Patriot-Raketen sind dabei mit die wichtigste Verteidigungswaffe. Wenn die Ukraine diese nicht mehr hat von den USA und andere Länder können die nicht liefern, heißt das natürlich wieder große, ja, nicht nur militärische Verluste, sondern eben auch zivile Opfer. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Ein drittes vielleicht noch ganz kurz ist, die ukrainische Armee setzt an der Front das Starlink-System ein, das Starlink-Internet von Elon Musk, der aktuell aber auch wie Trump eine sehr, sehr scharfe Kampagne gegen Zelensky fährt. Und ich rechne damit, dass Starlink vermutlich auch als Druckmittel eingesetzt werden wird und gedroht wird, das abzuschalten oder das wirklich auch abgeschaltet wird. Das würde die Kommunikation der ukrainischen Armee deutlich erschweren. Wie gesagt, das sind einige Dinge, ohne die es der Ukraine ja schwer gemacht werden würde, sich weiter zu verteidigen. Allerdings sehen wir auch gerade, dass Europa darauf reagiert und auch Deutschland darauf reagiert und hier neue Pläne zur Unterstützung der Ukraine gemacht werden. Es werden zusammen mit europäischen Rüstungskonzernen Rüstungsbetriebe in der Ukraine aufgebaut. Das heißt, ein Stück weit kann das auch ersetzt werden. Nicht sofort, nicht so schnell, aber man sagt auch, also die Ukraine kann noch ungefähr ein halbes Jahr lang so weiterkämpfen, weil viele Waffen schon geliefert worden sind. Und man hofft im Grunde, dass eben nach dieser Zeit die Produktionskapazitäten vielleicht in der Ukraine besser sind, in Europa besser sind und dass es dann wieder so ein bisschen aufgefangen werden kann. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Also die Ukraine hat zum Beispiel im Bereich der Drohnen gezeigt, dass sie selber auch durchaus Produktionskapazitäten sehr schnell aufbauen und hochfahren kann. Und im Bereich der Drohnenproduktion gilt sie inzwischen weltweit oder militärischer Drohnen auch mit als führend. Also es zeigt, es kann sich was tun, aber es hat natürlich auch gedauert, um sowas aufzubauen.
Und vorhin hattest du auch schon erwähnt, dass die USA jetzt endlich einen Kurswechsel gestartet hat. Welche Interessen meinst du, verfolgt USA mit der Aussetzung der Militärhilfen?
Man will damit natürlich, das sagt Trump auch ganz offen, den Druck auf die Ukraine erhöhen, was so ein bisschen aus meiner Sicht problematisch ist. Aktuell wird der Druck nur auf die Ukraine erhöht, nicht auf Russland. Und es ist, ja, es gibt immer diesen berühmten Satz, wenn Russland aufhört zu kämpfen, ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, verliert sie den Krieg und ist quasi faktisch besetzt oder zerschlagen. Also die haben eigentlich gar nicht die Wahl. Es wird aber, wie gesagt, der Druck hauptsächlich auf die Ukraine ausgeübt. Ich denke, weil zum einen ist die Ukraine der Schwächere von diesen beiden Konfliktpartnern. Ja, man versucht in der Regel immer erstmal auf die Schwächeren Druck auszuüben, nicht auf die Stärkeren. Und dann gibt es eben auch noch diese bestimmte, ich sag mal, Ebene, dass Trump und Putin anscheinend in vielen vielleicht eine ähnliche Weltsicht haben, sich anscheinend auch sehr gut verstehen. Ja. Und genau, also da sehen wir halt, dass die USA im Moment mehr interessiert sind an einer, ich sag mal, Großmachtpolitik, wo das Recht des Stärkeren über der Stärke des Rechts steht. Das war ja eigentlich das Prinzip, was vorher immer von den USA verteidigt wurde, auch von den Europäern. Das kippt jetzt aber gerade. Und da werden wir natürlich sehen, was das bedeutet, wenn auf einmal die, ich sag mal, die Großmächte global die USA sind, die autokratisch regiert werden auf einmal. China, das sowieso schon autokratisch regiert wird, und Russland, was eben auch eine autokratisch-diktatorische Züge schon fast hat. Wenn das die Big Player sind in der internationalen Geopolitik und stehen wir Europäer auf einmal als demokratische Kraft ein bisschen alleine da, auch ein Stück weit, und die Ukrainer eben auch.
Also diese Änderung des Kurswechsels hat ja vor allem was mit der Präsidentschaftswahl zu tun. Jetzt haben wir Donald Trump als Präsidenten, davor hatten wir Biden. Biden hat natürlich die Ukraine sehr stark unterstützt. Und da sehen wir einfach mal wieder, wie wichtig die Präsidentschaftswahl in Amerika natürlich auch für die internationale Politik war. Und auch für Deutschland natürlich. Genau, und jetzt gerade habe ich auch Deutschland schon angesprochen. In den sozialen Medien teilen Jugendliche ihre Ängste vor dem Dritten Weltkrieg. Wie wirkt sich Trumps Entscheidung denn hier auf uns in Deutschland aus?
Also es ist, denke ich mal, bei allen, und das spreche ich nicht nur von mir, sondern wirklich auch, glaube ich, für viele, eine sehr große Verunsicherung momentan da. Weil wir haben, oder Wir haben versucht, damit umzugehen, mit dieser neuen russischen Bedrohung irgendwie umzugehen, ja, was uns schon verunsichert hat. Und es gibt eben, ja, gab diese Rhetorik von Putin, dass er auch Nuklearwaffen einsetzen würde und so weiter. Das erzeugt natürlich sehr, sehr große Ängste. Es war aber immer relativ klar, sage ich mal, dass diese Ängste aus Moskau kamen und von dort geschürt wurden. Jetzt haben wir auf einmal auf der anderen Seite des Atlantiks im Grunde einen sehr ähnlichen Akteur, der auch mit ähnlichen Methoden vorgeht, ja. Und Trump sagte letzte Woche bei diesem Eklat zwischen ihm und Zelensky im Weißen Haus, sprach er von einem möglichen dritten Weltkrieg auf einmal. Und das, wir alle wissen irgendwie, was das bedeuten würde, ein dritter Weltkrieg mit Atommächten, zwischen Atommächten, wie auch immer. Und das sehe ich, also gerade von Putin, aber auch von Trump ein Stück weit als ihren Politikstil eben mit Drohungen, mit Einschüchterungen, Verunsicherungen zu erzeugen, um so ihre Interessen letztlich durchzukriegen. Und im Grunde, ich würde sie jetzt nicht mit Terroristen gleichsetzen wollen, aber es ist im Grunde ein ähnliches Vorgehen. Terroristen setzen eben auch Terror gezielt ein, um ihre Ziele zu erreichen. Und was Russland in der Ukraine seit 3 Jahren macht, ist, sie setzen Terror gegen die Zivilbevölkerung ein, um ihre Ziele zu erreichen. Die Idee ist, ja, je mehr Terror es gibt, desto eher sagen die Leute irgendwann, die Menschen, ja, wir können das Ganze stoppen, indem wir aufhören zu kämpfen. So, und dann hätte Russland seine Ziele erreicht. Ähnliches Vorgehen sehen wir jetzt auf einmal von beiden Seiten des Atlantiks, oder nicht, aber auf der anderen Seite des Atlantiks. Und letztlich, und das ist schwierig, angesichts dieser Fülle an täglichen Schreckensnachrichten, die wir bekommen aktuell aus den USA, wir sollten uns nicht verängstigen lassen, wir sollten uns nicht verunsichern lassen, sondern wir sollten stärker zusammenrücken. Das sehe ich auch ein Stück weit in Europa, um eben nicht genau dieser, ich sag mal, putinschen Machtlogik, teile und herrsche, um nicht Opfer dieser Machtlogik zu werden. Denn das ist was Putin schon auch innenpolitisch damals gemacht hat, indem er ja, die verschiedenen stärkeren Gruppen gegeneinander aufgespielt hat. Und das versucht Trump auch jetzt ein Stück weit. Und Putin versucht das natürlich auch andersrum. Ja. Er treibt diesen Keil, sage ich mal, auch, oder er fördert den zwischen den USA und Europa, denn er weiß, gemeinsam sind sie stärker, als wenn sie alleine für sich sind oder vielleicht sogar noch gegenseitige Interessen auf einmal folgen. Das heißt, ja, wir befinden uns gerade in dieser Situation und wir sollten uns aber eben versuchen, da konstruktiv in einer Art Zusammenarbeit mit den anderen europäischen Staaten aus dieser Situation zu befreien und sie eben nicht verängstigen lassen, auch wenn das schwerfällt.
Das heißt, die Angst wird geschürt, aber wir sehen trotzdem halt vor allem hier in Europa einen Zusammenhalt, vor allem unter den demokratischen Staaten. Genau.
Ja, ich denke, wir haben auch gar keine andere Wahl.
Ja.
Ja, also wenn wir weiter als demokratische Staaten bestehen wollen, dann müssen wir enger zusammenrücken. Und also das, gerade gestern gab es von Ursula von der Leyen eben die Verkündung eines neuen großen Sicherheitspaketes. Auch die Bundesregierung, oder naja, noch nicht die Bundesregierung, aber Merz plant eben große Investitionen in dem Bereich. Und da sehen wir, dass da passiert etwas. Es ist sehr spät, aber es unter diesem großen Druck, unter dem wir stehen, passiert immerhin das Richtige, würde ich sagen.
Und da würde ich auch direkt auf Merz zu sprechen kommen. Die Union, bestehend aus CDU und CSU, sind aus der letzten Bundeswahl als klare Sieger hervorgegangen. Und Friedrich Merz wird wahrscheinlich unser nächster Bundeskanzler. Was meinst du, wie wird die Unterstützung der Ukraine unter einer Bundesregierung von Merz aussehen?
Ja, das würde ich vielleicht nochmal vergleichend auch betrachten. Oder die Großinvasion begann, als Olaf Scholz Bundeskanzler war und er rief dann ziemlich genau vor 3 Jahren die sogenannte Zeitenwende aus. Und tatsächlich muss man sagen, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, ist Deutschland hinter den USA der zweitwichtigste Unterstützer der Ukraine. Dennoch muss man auf der anderen Seite sagen, dass die Ukraine-Politik unter Scholz stets gekennzeichnet war von einem Ansatz, den man mit too little, too late bezeichnen kann. Ja, es kam immer zu wenig eigentlich für die Ukraine und es kam auch immer zu spät. Merz war eigentlich von Anfang an deutlich offensiver und sprach sich zum Beispiel für Taurus-Lieferungen an die Ukraine aus, was Scholz stets kategorisch ablehnte. Und Merz hat das jetzt auch gestern gerade noch einmal angekündigt, dass er auch versuchen will, der Ukraine schnell noch 3 Milliarden Hilfen, Militärhilfen zu geben, wozu er die Hilfe des noch aktuellen, alten Bundestages braucht. Scholz hatte das nicht gemacht. Er hatte dann einen gewissen Punkt gesagt, so, nö, das macht einfach nicht weiter. Die Widerstände sind zu groß, er müsste die Schuldenbremse aufrechnen und so weiter. Also da sehen wir, Merz ist da deutlich offensiver. Man muss aber auch sagen, er war natürlich stets in der Rolle des Oppositionschefs, konnte auch immer viel, viel fordern und viel kritisieren und so weiter. Und jetzt ist er natürlich, oder jetzt wird er wahrscheinlich bald in einer anderen Rolle sein, nämlich als Kanzler in einer Regierung mit der SPD, die aus meiner Sicht, auch wenn Scholz weg ist, mit jetzt dem neuen starken Mann Klingbeil, jemanden hat, der aber genauso gegen Taurus-Lieferungen zum Beispiel ist und auch ein bisschen kritisch ist gegenüber viel stärkeren Militärhilfen aus der, für die Ukraine. Das heißt, selbst wenn Merz vielleicht jetzt einiges machen möchte, wie die Taurus zu liefern, ist er dafür angewiesen auf die SPD wahrscheinlich. Und es wird die Frage sein, ob er sich dann wirklich durchsetzen kann. Nun ist es natürlich auch so, dass gerade durch die Entwicklung der letzten Tage, glaube ich, vielleicht auch bei der SPD sich nochmal was wandelt und man dort vielleicht eher dazu bereit sein wird, zum Beispiel den Taurus zu liefern, wenn man weiß, die Amerikaner liefern keine HIMARS-Raketen mehr. Ja, das heißt, da kann eben auch noch ein Umdenken stattfinden. Ich denke mal, grundsätzlich wird Merz gerade auch zu Beginn jetzt seiner Amtszeit versuchen wollen, sich sehr stark zu profilieren, um zu zeigen, ja, er packt nicht nur an, sondern unterstützt auch die Ukraine. Das sehen wir eben mit diesem Sondervermögen, mit dieser Ausnahme der Rüstungsausgaben von der Schuldenbremse. Und in der Ukraine begrüßt man das durchaus. Selenskyj und Merz haben auch schon gesprochen und ja, darüber diskutiert, wie es weitergehen kann, eben auch in dieser Situation mit den amerikanischen Waffenlieferungen, die eventuell eingestellt werden, langfristig nicht nur gestoppt, sondern auch langfristig vielleicht sogar eingestellt werden. Und ja, was letztlich dabei rauskommt, also ich denke, Merz wird aktiver sein, forscher sein, aber was wir letztlich sehen werden, ja, das wird die Zeit zeigen. Und ob es eben auch der Ukraine reicht, um den von ihr angestrebten gerechten Frieden zu erreichen, ist dann noch mal eine andere Frage.
Du hattest gerade auch schon die Taurus-Flugkörper angesprochen. Und zwar damals war Olaf Scholz dagegen, dass die geliefert werden sollen. Und Friedrich Merz hat sich schon immer dafür ausgesprochen. Glaubst du, dass Deutschland offiziell am Krieg beteiligt wäre, falls die nächste Bundesregierung unter Merz sich dazu entscheiden sollte, die Taurus-Flugkörper zu liefern?
Also ich bin kein Jurist und kein Völkerrechtler, aber was ich weiß, ist, dass es völkerrechtlich, dass man da nicht gleich eine Kriegspartei wird, wenn man einem angegriffenen Land Waffen zur Selbstverteidigung schickt. Genau, also einfach die Lieferung von Waffen, ob es jetzt ein Maschinengewehr ist oder eine Rakete ist, macht einen nicht gleich zur Kriegspartei. Völkerrechtlich gesehen. Und es ist ganz interessant, dass wir auf der anderen Konfliktseite, also auf russischer Seite, sehen, dass der Iran Russland mit Drohnen und Raketen beliefert, genauso wie Nordkorea. Die werden auch nicht als Kriegspartei angesehen. Ja? Das heißt, der Krieg ist zwischen der Ukraine und Russland und die Staaten unterstützen im Grunde genauso wie wir von hier unterstützen, aber da würde Russland nie sagen, sie sind jetzt eine Kriegspartei. Ja? Und zumal das Interessante ist, also gerade Nordkorea ist ja noch einen Schritt weiter gegangen, hat eben nicht nur Waffen geschickt, sondern auch Soldaten, die eben auch kämpfen, nicht auf ukrainischem Territorium, sondern auf dem russischen Territorium, wo die Ukraine eben auch militärisch aktiv ist. Aber im Grunde greifen nordkoreanische Soldaten in diesen Krieg ein, wo man viel eher sagen müsste, das ist langsam schon sowas vielleicht wie eine aktive Kriegspartei. Dann wird momentan natürlich auch viel darüber diskutiert. Angenommen, es kommt zu einem Waffenstillstand. Wer soll diesen Waffenstillstand oder diesen Frieden vielleicht absichern? Und die Franzosen haben schon gesagt, die Briten haben gesagt, viele andere Länder auch, dass sie Soldaten schicken würden, selbst wenn Deutschland das machen würde. Auch dann wären wir eben keine Kriegspartei, auch wenn unsere Soldaten in der Ukraine denn stünden. Denn solche Art Friedensmissionen gibt es weltweit viele in vielen Konfliktregionen und die Länder, die sich daran beteiligen, sind ebenfalls keine Kriegspartei. Allerdings, und das ist dann eine andere Frage wiederum, ist es natürlich so, dass Deutschland es nicht unbedingt selbst in der Hand hat, vielleicht, ob es eine Kriegspartei sein wird in Zukunft oder nicht. Denn Fakt ist, dass Russland oder Putin und seine Entourage sich tatsächlich in einem Krieg mit dem Westen sieht. Und es ist im Grunde nicht auszuschließen, dass Russland, egal was wir machen oder was wir nicht machen, Deutschland im Grunde so angreifen könnte, wie es die Ukraine angegriffen hat am 24. Februar damals, ja. Und was wir vielleicht manchmal übersehen oder vielleicht auch manchmal abtun, ist, Moskau führt ja bereits eine Art hybriden Krieg gegen uns. Wir sehen, dass wichtige Stromleitungen, Internetleitungen durchtrennt werden von russischen Schiffen. Wir sehen massive Cyberangriffe aus Russland, Desinformationskampagnen, gerade im Zusammenhang auch mit Wahlen. Wir sehen offensichtlich Militärspionage und gerade jetzt kamen die Tage wieder Meldung, dass mehrere Drohnen über Norddeutschland kreisten, über militärischen Anlagen. Das heißt, Russland testet im Grunde schon unsere Reaktion, unsere Verteidigungsfähigkeiten, eben weil sie sich schon so ein Stück weit in einem hybriden Krieg mit uns sehen. Allerdings halte ich das Risiko einer direkten militärischen Konfrontation für gering, weil Russland im Grunde so sehr in der Ukraine eingespannt ist und im Grunde trotz unglaublicher Ressourcen, die da reingesteckt werden, an Manpower, an Militärmaterial, trotzdem eigentlich kaum vorankommt. Und Moskau verfügt aktuell einfach aus meiner Sicht nicht über die Kapazitäten, noch irgendwo einen anderen Krieg gegen einen noch viel stärkeren Gegner als die Ukraine anzuzetteln. Und es ist tatsächlich im Gegenteil so, dass Russland viele Einheiten von seiner Westgrenze, also der europäischen Ostgrenze, abgezogen hat, zum Beispiel aus der Region Kaliningrad. Die sind irgendwo oder in der Nähe der Ukraine stationiert. Das heißt, im Grunde ist Russland an seinen eigenen Grenzen Richtung Europa zum Teil blank. Dort sind gar keine Soldaten mehr, die irgendwie uns angreifen könnten. Das heißt, also wir haben nochmal vielleicht zusammengefasst, es gibt so eine Art hybriden Krieg von Russland, der geführt wird, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt in nächster Zeit eine Kriegspartei werden, in dem Russland uns angreift. Das sehe ich jetzt nicht.
Okay.
Würdest du die Tatsache, dass Zelensky erste Annäherung Richtung Trump gemacht hat, als Hoffnungsschimmer bezeichnen?
Ja, also ich glaube, mir selber persönlich fällt es schwer, jetzt im Umgang mit Trump Hoffnungsschimmer zu sehen. Also ich glaube, das wird sowohl innenpolitisch in den USA schwierige Entwicklungen geben, als auch in den Beziehungen zu Europa. Da würde ich mir jetzt keine riesigen Hoffnungen machen, dass wir jetzt irgendwie zwei Deals mit den USA abschließen und alles gut ist, weil dieser Mensch ist sehr erratisch, sehr zynisch, anscheinend sehr machtbesessen, und für seine Interessen schreckt er, glaube ich, vor wenig zurück. Vielleicht nicht ganz extrem, nicht so extrem wie Putin, aber dennoch. Ja, was mir aber, wie gesagt, Hoffnung macht, sind eben genau diese Entwicklungen, die ich auch skizziert hatte, eben in Europa, was wir sehen, dass hier jetzt tatsächlich endlich begriffen wurde, wir müssen uns zusammenraufen. Ja, weil anders können wir, also wir werden unsere eigene Sicherheit garantieren müssen, weil die USA da, glaube ich, ein Stück weit ausfallen werden. Und selbst wenn es jetzt nicht zu einem Krieg eben mit Russland kommen sollte, was ich ja, momentan nicht für realistisch halte, dennoch müssen wir für unsere eigene Sicherheit sorgen, weil wir einfach nicht wissen, wie sich die internationale Lage in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln wird. Aber das wurde eben verstanden. Das wurde in Europa verstanden, das wurde auch in Deutschland verstanden, ist mein Eindruck. Und Deutschland ist eben als wichtigste Wirtschaftskraft in Europa natürlich da von besonderer Bedeutung. Und ich denke, ja, das entwickelt sich schon in die richtige Richtung, auch wenn sich da für uns natürlich irgendwie auf einmal ganz neue Fragen stellen. Ja, es wird sowas wie die Wehrpflicht aufgeworfen, Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das ist gerade für junge Menschen natürlich irgendwie ein Riesenthema, weil das uns eventuell dann betrifft. Aber wie gesagt, ich sehe grundsätzlich da eine positive Entwicklung in Europa, in Deutschland, was das angeht.
Okay, das heißt, es gibt doch einen kleinen Lichtblick. Alles klar, danke für die Einschätzung. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Klein.
Gerne, dafür nicht.
Falls ihr mehr zum Thema erfahren wollt, dann könnt ihr uns auf Instagram oder TikTok folgen. Dort heißen wir Salon 5. Tschüss!
Salon 5. Geld, Macht und Leben.